Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In Matthäus 25, Vers 40 steht, Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Was dieser Text für unser Leben bedeutet, das wollen wir heute herausfinden. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast für Sie eine Bereicherung ist. Gottes Segen und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem weiteren Gespräch über ein sehr spannendes Thema. Es geht heute um die Geringsten unter den Brüdern, um die Geringsten unter uns. Und zu unserem Gespräch freue ich mich, Agnesa Kutschbach zu begrüßen, Carsten Reinhold und hier auch zu meiner Rechten René Gehring und Heinz Scheidinger. Ich bin Martin Pröbstle und wir beginnen wie immer mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, das, was wir einem der Geringsten getan haben, das haben wir dir getan. Herr, möge in unserem Nachdenken über diesen und weitere Texte zu Menschen, die wir als arm bezeichnen, dein Geist uns anleiten zu sehen, ob wir vielleicht selber dazugehören und wenn nicht, was wir für diese Menschen tun können. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, es geht um diese Geringsten. Und meine erste Frage ist einmal eine Art Definitionsfrage. Jede Kultur, jede Gesellschaft hat verschiedene Gruppen. Da gibt es welche, die höher stehen, welche, die niedriger stehen. Wer sind denn so die Geringsten in unserer Gesellschaft? Wie würdet ihr das sehen heutzutage?
Ja, Flüchtlinge zum Beispiel oder Obdachlose, Menschen, die Schwierigkeiten haben, rein materiell schon das Leben zu meistern oder auch Gefangene.
Also ich glaube, für unseren Kulturkreis ist es ein bisschen schwer, das so zu beantworten, dass man tatsächlich eine Rangfolge oder Reihenfolge aufstellen kann. Wir leben in einem Land, wo uns allen im Verhältnis zu Drittweltländern, auch unseren Flüchtlingen, sehr gut geht. Es hat jeder Zugang zu medizinischer Versorgung, was zum Beispiel in Afrika oder Asien oder auch USA für sehr, sehr viele Menschen unmöglich ist. Für mich ist es Menschen, die absolut benachteiligt sind, Menschen, die mit einer Behinderung leben müssen. Da kannst du auch reich sein, aber mit Behinderung bist du immer benachteiligt. Und wenn du dir selber nicht helfen kannst. Also für mich sind es Menschen, die an ihrer Situation gar nichts verändern können.
Ich glaube, noch nicht erwähnt wurden jetzt Arbeitslose. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Solche, die vielleicht einfach nicht das Interesse daran haben, etwas zu tun, um Arbeit zu erhalten, sich nicht zu bewerben oder nicht auszubilden. Auf der anderen Seite eben auch solche, die vielleicht langzeitarbeitslos sind aufgrund von einer Behinderung, aufgrund von irgendeiner Krankheit, vielleicht aufgrund von psychischen Problemen, die nicht in den Griff zu kriegen gehen. Das ist natürlich auch etwas, das dann immens schlimm ist. Vor allem, wenn den Leuten dann auch bewusst ist, es könnte so viel besser sein, wäre ich gesund. Das sind auch solche, die es in unserer Gesellschaft nicht leicht haben.
Kennt ihr Leute, wo ihr sagen könntet, der wäre jetzt wirklich einer der Geringen? Also so ganz persönlich, würde mich gerade mal so interessieren. Gibt es solche in unserem Kreis?
Ich hatte mal eine Kommilitonin, sie war schon ungefähr Mitte 50 und im Kopf sehr, sehr helle, extrem gescheite Frau. Also ich hatte Hochachtung vor ihr. Sie hat aber MS. Und aufgrund ihrer Erkrankung, sie hat sich, wie sie sich an die Uni geschleppt hat, das war für mich immer total bewundernswert. Aufgrund ihrer Erkrankung hat sie nie die Möglichkeit, tatsächlich zu arbeiten. Und sie hat sich auch in der Uni nie was geholt, weil sie das Geld nicht dafür hatte. Denn das, was sie als Invalidenrente bekommen hat, hat für so ziemlich gar nichts gereicht. Und trotzdem hat sie versucht, aus ihrer Situation das Beste zu tun. Und für mich war das absolut bewundernswert. Und ja, also für mich wäre sie jemand, der absolut unverschuldet in eine Notsituation gekommen ist, aus der er nicht rauskommt.
Ja, schauen wir mal in das Matthäusevangelium, Kapitel 25 hinein. Das ist so unser Merktext für diese Woche. Und da spricht Jesus im letzten seiner Endzeitgleichnisse, die er gleich nach der Ölbergrede anschließt, über wichtiges Verhalten, schätze ich, für die Endzeit. Ja, und in Matthäus 25 sind zwei, wahrlich, ich sage euch, Texte dabei, in denen man so den Eindruck bekommt, da geht's jetzt um den Kern. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit, in dem Fall vor dem Gericht. Und ich möchte mal, ist jemand von euch den Vers 40 und der andere der Vers 45 vorliest. Heinz, liest du mal Vers 40 und Rene Vers 45,
bitte. Und der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Vers 45, dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.
Ja, also das ist so, die Regel kommt mir vor, nach der dieses Endgericht durchgeführt wird, der Maßstab. Ja, und meine Frage hier ist jetzt, ist das nicht eine seltsame Regel an dieser Stelle? Jesus spricht von Endzeit, wir haben da Zeichen der Zeit, die Wiederkunft und solche Dinge. Und dann kommt er und dann geht es nach diesem Maßstab, verstehen wir das richtig? Was wir unseren geringsten Brüdern und Schwestern getan haben, das wird entscheidend sein. Wie versteht er das?
Ja, ich finde es schon etwas herausfordernd, weil wir ja ganz oft sagen, aus der Offenbarung heraus, dass der Sabbat das Unterscheidungsmerkmal am Ende der Zeit ist. Halten die Menschen den Sabbat oder eben nicht, haben sie das Mahlzeichen des Tieres. Und hier aber spricht Jesus was ganz anderes an, was uns vielleicht manchmal fast so ein bisschen aufstößt, wenn Christen zu stark das sogenannte soziale Evangelium betonen. Aber das scheint, ja, er spricht ja hier zu seinen Jüngern, nicht zu allen Menschen, er spricht zu seinen Jüngern und er greift das besonders raus. Und im Johannesevangelium macht er ja auch deutlich, dass es um praktische Liebe auf praktische Liebe ankommt. Also ich finde es sehr, sehr herausfordernd für mich, ja.
Und diese greifbare Liebe ist dann das entscheidende Kriterium für das Endgericht?
Ja, so sagt Jesus hier, rechts oder links.
Also das, was wir hier haben, das ist bei Luther zum Beispiel mit das Gleichnis vom Weltgericht überschrieben. Das trifft es ganz gut, weil es ja hier um jedermann gehen wird. Insbesondere natürlich trifft es diejenigen, die eigentlich meinten, sie würden Jesus nachfolgen und sich getäuscht haben, weil sie in diesen Dingen schuldig geworden sind. Die Sache mit dem Sabbat oder auch mit anderen Geboten ist etwas, von dem ich glaube, dass es den Menschen, die Jesus nachfolgen, schon eher klar ist. Die kennen dann die Gebote, sie bemühen sich hoffentlich auch, sich daran zu halten. Aber was einfach viel zu schnell übersehen wird, auch in der Zeit Jesu, wenn man an die Pharisäer denkt, es wird viel zu schnell übersehen, was bedeutet meine Religion für den Nächsten. Die pharisäische Religion war sehr stark auf die Einzelperson, auf mich bezogen, wie stehe ich vor Gott, und hat den Nächsten, sich selbst, aber auch den Nächsten dabei überhaupt nicht geschont. Es ging nicht so sehr darum, was tue ich Gutes für den Nächsten, sondern wie erhalte ich mich rein? Wie achte ich darauf, dass bloß nichts an mich kommt, was man mir irgendwie vielleicht übel nachsagen könnte? Und das macht Jesus hier deutlich. Bei all den religiösen Geboten, das hat seinen Platz, das ist richtig und das ist wichtig. Aber das ist nicht genug. Das eine ergänzt das andere. Ich kann nicht alle Gebote Gottes halten oder meinen, sie zu halten und vernachlässige meinen Nächsten. Da stimmt dann was nicht.
Ja, jetzt, warum tut dann Jesus das so betonen, dass es ja auch noch um den Geringsten geht? Ich verstehe ja, wenn man sagt, okay, ihr Jünger sollt Liebe untereinander haben, ne? Die Nächstenliebe ist sehr wichtig. Hier betont er ja irgendwie, achte auf den Geringsten. Warum ist das Jesus wichtig als Entscheidungskriterium, auch angesichts der Eschatologie des Endes?
Ich glaube einfach, dass es die Menschen sind, für die sonst keiner eintritt. Sie haben weder die Mittel, um für sich selbst einzutreten oder vor Gericht für sich selbst, für ihr Recht einzustehen, noch haben sie die Kraft dazu, noch haben sie die Möglichkeit. Und es sind wirklich Menschen, die gar nichts haben, keinen haben, der sich für sie einsetzen würde. Ich glaube, das eine hebt das andere nicht auf. Wir sollen sehr wohl uns an die 10 Gebote halten. Aber die 10 Gebote sind ja auch so aufgeteilt, der erste Teil der Gebote regelt unsere Beziehung zu Gott. Und der zweite Teil der Gebote regelt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn wir in Apostelgeschichte reinschauen, in die Gemeinde, so wie sie gerade im Entstehen gewesen ist, da hatten sie ja auch keine Sorgen und Schwierigkeiten in dem Sinne, dass jemand benachteiligt war. Da hatten sie ja alles miteinander geteilt und da gab es niemanden, der benachteiligt war. Und das ist so das Ideal. Und das ist uns leider absolut verloren gegangen.
Die Geringsten sind diejenigen, die man am schnellsten übersieht. Ja. Wichtige Personen. Da ist man einfach aufmerksam, den hört man zu, da kriegt man mit, wenn was nicht stimmt. Da ist man vielleicht sogar geehrt, wenn man jemandem helfen darf. Wenn jetzt bei uns der Bürgermeister reinkäme und er sucht einen Platz, dann freuen wir uns, ob wir ihm helfen können, einen Platz zu finden oder irgendwie anders zur Verfügung zu stehen. Aber wenn das irgendjemand ist, der vielleicht schlecht gekleidet kommt, der vielleicht auch nicht so gut riecht, der nicht gebildet ist, sich das kaum richtig ausdrücken kann, dann ist das etwas, das uns nicht automatisch fasziniert. Das ist nicht das, wo wir sagen, mit der Person möchte ich jetzt gerne Zeit verbringen. Ich denke, deshalb greift Jesus das heraus, weil gerade die allzu leicht übersehen werden.
Und auch einen wichtigen Punkt finde ich, dass Gott sich schon im Alten Testament, wie wir gesehen haben, immer als Anwalt dieser Schwachen darstellt. Und es ist sehr konsequent hier, dass Jesus das genauso betont. Für die steht er besonders ein.
Also Jesus war uns da auch irgendwie Vorbild, ne? Okay, das leitet gleich über zu der ersten Bibellesung, die Jesus gemacht hat. Wir lesen die mal in Lukas Kapitel 4.
Vielleicht noch ein Nachsatz.
Ja, klar. Inzwischen schlagen wir auf. Ne?
Ja, es gibt keine Diskussion über Theologie. Die Pharisäer machen die Zusatzgebote und machen sich aus der Orthodoxie sehr viel Gewissen. Die Sadduzäer sind liberal, modern. Und Jesus diskutiert nicht Theologie. Da sage ich nicht, dass die Theologie nicht wichtig ist, aber das, was uns wichtig ist oft in der Auseinandersetzung, er fragt, hast du dich um die Leute gekümmert? Er fragt nach deiner ganz praktischen Liebesbezeugung, die du in deinem Leben sozusagen umgesetzt hast. Und das ist ein völlig anderer Fokus als Rechtgläubigkeit.
Jetzt schiebe ich doch noch eine Frage nach, bevor wir Lukas 4 lesen. Was sind denn das für Leute, wie würdet ihr die beschreiben, die sich wirklich um die Geringsten kümmern? Ich meine, wir fokussieren uns jetzt auf die Geringsten. Sie sind da in einer Situation, sie haben niemanden, der ihnen helfen kann, können sich selbst nicht helfen. Ja, verstehen wir, soll uns Mitleid erregen. Aber was sind das für Leute, die sich um die Geringsten der Brüder kümmern? Wie würdet ihr die beschreiben? Würdet ihr uns beschreiben, würde ich am liebsten jetzt sagen. Ne?
Sie sehen die Not.
Sie sehen die Not.
Sie sehen die Not.
Auge für Not.
Sie sehen den Jammer und sie möchten helfen, weil es ihnen im Herzen wehtut, wenn jemand leidet.
Und es ist völlig selbstverständlich für sie, das zu tun. Sie machen da keine große Show draus, schau mal, was ich alles Tolles gemacht habe. Sondern das
keinen Verdienstgedanken.
Weil sie nachher noch fragen, Herr, wann haben wir?
Ja, genau.
Ja, okay.
Und was für mich interessant ist, sie fragen nicht, wer ist dran schuld, dass der in der Lage ist. Das war ja so das typische Denken der Pharisäer und auch der Jünger, die dann gefragt haben, Jesus bei der Heilung des Blinden, wer ist denn dran schuld, dass er jetzt blind geboren ist. Dieses, ich brauche einen Schuldigen, der ist schuld für seine Misere, das sind die Menschen nicht. Die fragen nicht danach, ach ja, du hast es selbst verschuldet getan, dann schau mal selber, wie du zurechtkommst, du bist uns verschuldet, dann kann ich dir mal vielleicht helfen, das tun sie nicht.
Und jetzt lesen wir doch Lukas 4 und da die Verse 16 bis 21, ja? Carsten, magst du mal lesen, bitte?
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
Das ist meines Wissens nach die einzige inhaltliche Beschreibung dessen, was Jesus in den Synagogen gepredigt hat. Und da hat er nicht wenig gepredigt. Wir lesen Matthäus, er lehrte in ihren Synagogen. Was hat er gelehrt? Es wird uns nicht direkt geschildert. Da wird uns ein Ausschnitt von Lukas gegeben. Und in dem Ausschnitt geht es um Arme, Gefangene, Blinde, Zerschlagene. Ich höre so ein bisschen Matthäus 25 heraus, wo Jesus das praktisch seinen Jüngern empfiehlt. Was macht der Text hier? Wo seht ihr hier den Schwerpunkt in dieser Passage? Jesus nimmt den Text, er sucht ihn offensichtlich, liest Jesaja 61 und sagt dann, heute ist das erfüllt. Was passiert hier?
Er liest eine Weissagung auf den Messias. Und wenn er sagt, heute ist das erfüllt, ist das im Grunde genommen ein Zeugnis dafür, dass der Messias gekommen ist. Und die Leute aus Nazareth, die gehen ja dann, wie man danach lesen kann, drauf ein und sagen, das meinst du aber jetzt nicht ernst, oder? So willst du sagen, du seist der Messias, du bist doch Josefs und Mariens Sohn, nicht? Also er will ihnen zeigen, dass das jetzt eine Zeit ist, die im Propheten Jesaja angekündigt worden ist. Und die Jünger, also die Leute aus Nazareth meine ich jetzt, die sind irgendwie nicht erbaut. Die glauben einfach nicht, dass er das sein kann. Sie wollen das nicht hören von ihm, von seiner Seite.
Also da geht es um den Messias.
Es geht um den Messias, ja.
Ich finde das so schön, dass damit quasi Jesus seinen Dienst einleitet. Der kommt aus der Wüste zurück und offensichtlich hat er noch keine Wunder so getan, weil er spricht hier von Blinden, die geheilt werden und die sehend werden. Das ist ja alles das, was er dann später in den 3 Jahren, wo er gewirkt hat, ja auch tatsächlich macht. Er heilt die Kranken, er befreit Gefangene aus ihrem Sündengefängnis, wenn er dem Kranken sagt, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. Oder der Ehebrecherin, der sagt, naja, geh hinfort und sündige nicht mehr. Er befreit die Gefangenen aus ihren Gefängnissen. Und damit leitet er im Prinzip sein Werk auf Erden ein.
Also das ist so seine Missionsbeschreibung, sagst du?
Ja.
Also ich glaube auch, dass die Reaktion der Nazarener vielleicht anders ausgesehen hätte, wenn es ein Jahr oder vielleicht sogar 3 Jahre später geschehen wäre, wenn sie von Jesus schon mehr vernommen hätten, wie er tatsächlich massenweise Leute heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er das Essen vermehren kann, dann wären sie schon irgendwie darauf vorbereitet. Aber so haben sie von ihm nicht mehr als das, was sie die letzten Jahre mit ihm erlebt hatten in Nazareth. Er war einer von ihnen. Und ich glaube, dass Jesus sich gerade diese Stadt ausgesucht hat und gerade, ohne dass wir jetzt Wunder hier in dem Kontext irgendwie hören, weil er sich sagt, das, was sie bisher von mir kennen, müsste doch eigentlich genügen. Er muss in seiner Jugendzeit, ohne dass er Wunder getan hat, ja trotzdem so auffällig gewesen sein, von der Reinheit seines Charakters her oder von seinem Bibelwissen her. Wenn er als 12-Jähriger schon den Lehrern im Tempel aufgefallen ist, dann müssen doch die Leute, die Tag ein, Tag aus in diesem kleinen Bergdorf mit ihm zu tun hatten, gemerkt haben, da ist was Besonderes. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich das lese, dass er sie herausfordern wollte. Und ihnen einfach zeigen wollte, Leute, ihr kennt mich so gut, besser als irgendwer anderes hier. Glaubt ihr mir das? Mal ganz ohne Wunder. Später kommen die Wunder und machen den Glauben vielleicht noch mal ein bisschen leichter hier und da. Aber eigentlich, so meine ich, hätten die schon genügend gewusst, um das hier anzunehmen und zu verstehen.
Ich greife noch mal den Paralleltext raus, als Johannes der Täufer fragt, bist du es? Und da schwingt er mit, bist du der Messias? Und Jesus spielt auch auf diesen Text an. Er benutzt hier die gleiche Sprache, Blinde sehen, bis zu den Armen wird das Evangelium gepredigt werden. Das heißt, der Messias weist sich eben genau dadurch aus, dass er diese Dinge tut. Er autorisiert sich sozusagen dadurch, dass er eben Blinden das Licht gibt, Armen die Freiheit und so weiter. Mhm. Und spannend, ja. Die Juden haben eine andere Messias-Erwartung gehabt, aber Jesus betont eben diesen Punkt ganz besonders.
Und Johannes steht da vielleicht als der Täufer, obwohl auf der Seite Jesu steht, für die generellen Juden, die was anderes erwarten. Und ich finde es spannend, dass da in, ist es Lukas 11?
Ja, Matthäus 11, ja.
Matthäus 11, 19, da steht dann drin, die Armen wird das Evangelium gepredigt, aber wenn man das so im Kontext liest, kann man auch übersetzen, und die Armen predigen das Evangelium. So als ob Jesus aus den Armen, die Objekt sind, jetzt ein Subjekt macht, dass sie diese Botschaft weiter verkündigen. Das sage ich deshalb, weil ich jetzt gleich zu den Armen was fragen will. In Lukas 4, 18, er predigt das Evangelium den Armen. Wer sind die Armen der damaligen Zeit? Wer sind die Gefangenen, Blinden, Zerschlagenen? Was sind das für Leute? Ich meine, du hast schon ein bisschen so eine Art, soll ich mal sagen, symbolische Andeutung gemacht. Das sind die, die in Sünde stecken, auch. Ist Jesus nur für die gesellschaftlich Armen gekommen?
Wenn jemand in der Gesellschaft arm ist, also auch finanziell in Nöten ist, dann ist es ja häufig nicht die einzige Not. Da kommt eine Menge mit dazu. Mhm. Das kann bedeuten, man kann sich nicht gut genug ernähren oder kleiden, und man wird krank. Man ist vielleicht seelisch auch am Ende, weil man ausgestoßen, weil man verachtet ist. Man hat sicherlich in verschiedenerlei Hinsicht mit Diskriminierung zu kämpfen. Also man ist wirklich arm in verschiedenerlei Hinsicht. Und wenn ich mir das hier ansehe, in Vers 18 höre ich die Armen, frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Und ich glaube, dass das ein großes Problem von armen Menschen ist, dass sie in so vielerlei Hinsicht einfach enttäuscht sind, frustriert sind, diskriminiert, zurückgestoßen werden und darunter enorm leiden. Und wenn ich mir Jesu Leben anschaue, hat er sich ja gerade diese Menschen ausgesucht. Für die hat er immer ein offenes Ohr gehabt, bei denen ist er zu Gast gewesen, er hat mit ihnen gegessen. Er hat sich gerade um die gekümmert.
Ich erinnere mich so ein bisschen, irgendwann sagte er, er ist ja nicht gekommen, um den Gesunden zu helfen, sondern den Kranken. Ist das jetzt zu viel gesagt, wenn ich behaupten würde, wir alle sind die Armen, wir alle sind die Kranken und die Gefangenen? Warum machen wir in unserer Gesellschaft natürlich einen materiellen Unterschied, wer die Armen und die Geringen sind? Sind wir nicht auch alles Geringe?
Ich meine, wenn wir an die Geschichte denken, zum Beispiel vom Zachäus, materiell gesehen war er alles andere als arm. Aber sozial war er total verstoßen. Keiner wollte ja mit ihm was zu tun haben. Und ich glaube, kein materielles Gut, Reichtum kann dir das ersetzen, wenn du als ein Aussätziger behandelt wirst, wenn keiner mit dir was zu tun haben will, wenn die Leute die Straße wechseln, nur weil sie dich sehen, weil sie dich so furchtbar abstoßend finden. Die Maria Magdala, die war ja auch keine arme Frau, aber jeder wusste, mit was sie ihr Geld verdient. Offensichtlich gab es genug Kundschaft dafür, aber trotzdem, man hat sie absolut gemieden. Und in unserer Gesellschaft gibt es auch genug Leute, die zwar auf den ersten Blick nicht zu den Armen zählen würden, aber trotzdem von ihrem seelischen Zustand so schwach und so kaputt sind, dass du sie durchaus zu den Ärmsten der Ärmsten zählen kannst.
Du hast Zachäus schon erwähnt. Schauen wir uns mal einen dieser Zeitgenossen Jesu an, der jetzt nicht zu den Armen zählt, anscheinend. Das ist der reiche Jüngling. Wir haben ja unsere Geschichte hier in Matthäus Kapitel 19, aber ich möchte mit euch zum Markus Kapitel 10 mal gehen. Ich bitte euch, das aufzuschlagen, Markus Kapitel 10. Und Herr Knesser, jetzt wärst du eigentlich dran. Ich bitte einfach dich einmal, hier diese Verse vorzulesen von 17 bis 22.
Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter.
Dieser junge Mann kannte diese Gebote. An der anderen Stelle wiederholt er diese Gebote und Jesus sagt: Geh hin, mache es. Und dann sagt er: Ja, ich habe das alles gemacht. Vielleicht kannte er auch 5. Mose 15, die Verse 10 und 11, sondern du sollst ihm, dem Armen, geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Wegen und in allem, was du unternimmst. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Ich glaube, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, warum hat Jesus ihn auf das hingewiesen? Ja, das war halt sein Problem. Ne? Steckt da für euch noch mehr dahinter? Warum ist Jesus hier so radikal? Er sagt ihm ja, verkaufe alles, was du hast. Es ist nicht nur ein Geben vom Überfluss, es ist auch nicht ein Opfergeben. Das ist ja richtig radikal. Warum?
Also wenn ich mir hier Vers 21 ansehe, wo dann dieser Befehl kommt, der verkaufe alles, dann beginnt es ja so, dass es hier heißt, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das ist die Vorgeschichte. Der Blick war vielleicht ein bisschen länger. Und Jesus wird vielleicht wie bei der Frau am Jakobsbrunnen so ein bisschen in seinem Leben geblättert haben und wissen, was da schon alles war in der Vergangenheit. Und dass das ein junger Mann offenbar war, der es wirklich ernst meinte, daran besteht hier gar kein Zweifel. Aber bei dem es Dinge gab, die waren ihm doch ein wenig wichtiger. Und wenn Jesus so sein Leben angesehen hat und diesen Mann und ihn lieb gewonnen hat, weil er sieht, dass er es ernst meint, wie aufrichtig er ist, dass er wirklich will, und Jesus dann sagt, geh hin und verkaufe alles, dann hängt das hier gewiss mit dieser Liebe zusammen. Er liebt ihn und deshalb fordert er ihn heraus. Bei anderen würde er vielleicht sagen, naja, das ist eine mittelmäßige Nachfolge, mehr kann ich nicht erwarten. Ich mache dir keinen Stress. Aber hier wusste er, da kann ich wirklich was gewinnen bei diesem Mann. Und weil er ihn liebt, fordert er ihn heraus. Und das erinnert mich an Offenbarung 3, Vers 19, wo Jesus auch sagt, ja, weil ich dich lieb habe, züchtige ich dich und weise dich zurecht. Tu Buße. Das ist etwas, mit dem er zeigt, dass er uns etwas zutraut. Von ganzem Herzen nachzufolgen.
Jesus sieht das große Potenzial des Mannes.
Genau.
Und deswegen verlangt er auch was Großes.
Richtig, das hätte er bei anderen so vermutlich nicht gemacht, aber bei ihm wusste er, aus dem kann richtig was werden, wenn er bereit ist, diese Sache, die im Wege steht, aufzugeben.
Hat der Jüngling dann sein ewiges Leben vertan an dieser Stelle, dass er so entschieden hat? Okay. Entschuldigung, Carsten, das ist eine andere Frage vielleicht.
Die Frage ist ja immer, worin sehen wir unsere Sicherheit? Und dieser junge Mann, der war zwar schon bereit, etwas zu tun, aber er wollte die Kontrolle in seinem Leben selbst behalten. Er wollte selber bestimmen, wo es hingeht. Und ich denke da einfach nur, Jesus hat beispielsweise Johannes und Jakobus ja auch gerufen. Die waren sicherlich wahrscheinlich nicht ganz so reich, aber ganz arm waren sie auch nicht. Sie haben immerhin ein Boot besessen. Mhm. Wir würden vielleicht in unserer Sprache sagen, so Kleinunternehmer oder mittelständische Unternehmer heute. Und als Jesus sie ruft mit ähnlichen Worten, kommt, folgt mir nach, da steht einfach, sie verließen ihren Vater Zebedeus. Ja, sie haben Menschen auch, die ihnen wert waren, nicht den gleich hohen Rang eingeräumt wie Jesus, und sie verließen auch ihr Boot und sie folgten ihm nach. Die haben das gemacht. Und etwas später steht ja auch drin, dass Petrus Jesus ja anspricht und sagt, ja, wir haben das gemacht. Vers, wir haben 28, doch alles verlassen. Genau. Ganz genau. Ja. Und was kriegen wir dafür? Das heißt, die haben es schon umgesetzt. Die Frage, um die es Jesus hier viel mehr geht, welchen Stellenwert habe ich als Person für dich in deinem Leben? Ob es jetzt der Reichtum ist oder ein anderes Thema, ja, das kann vielleicht auch bei jedem etwas anderes sein. Aber er ruft uns in die Nachfolge. Und Nachfolge ist was sehr Radikales, ist immer was Radikales.
Bei den Jüngern, jetzt, die du ansprichst, die ihr Boot oder ihre Familie zurückgelassen haben, müssen wir bedenken, später nach der Auferstehung finden wir sie genau dort wieder. Da ist ein Petrus wieder am Fischen, zusammen mit Andreas und den anderen. Das heißt, die haben das zurückgelassen, sie haben da wirklich sich ganz für Jesus entschieden, bereit, alles aufzugeben, aber sie wussten, zur Not kann ich wieder zurück. Und so habe ich den Eindruck, auch bei diesem Vers 21 hier, wenn Jesus dem Jüngling sagt, verkaufe alles, hat er damit nicht gemeint, dass er nichts mehr hat, wovon er leben könnte, aber er müsste von seinem Überfluss, von allem, was er nicht wirklich braucht, tatsächlich jetzt abgeben und es den Armen schenken. Und das, glaube ich, ist etwas, das durchaus auch für uns gilt. Wenn wir viel von etwas haben und merken, das mindert meine Hingabe an Jesus Christus, an meine Nachfolge, dann ist es vermutlich gut, das zu reduzieren. Moment, ohne dass ich dann gleich zu den Armen gehören muss.
Kaufe das, er war ja auch ein Oberer, das lesen wir im Lukas-Evangelium, ne? Hat er Einfluss. Verkaufe es für die gute Sache, spende es für meine Reisen, so wie die Frauen mich unterstützt haben. Warum du da nicht so etwas sagen? Verkauf es, gib's mir.
Ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun, wie die Armen im Volk Israel angesehen wurden. Dass es mit ihrer Stellung was zu tun hatten, dass man sie verachtet hat. Und wir haben mehrere Stellen in der Bibel, wo es explizit darauf hingewiesen wird, dass die Waisen und die Witwen verachtet wurden. Dass es Menschen waren, mit denen man sich nicht abgegeben hat.
Und das sind dann Leute, die dir auch nichts zurückgeben können. Kein Bürgermeister, dem man einen Platz anbietet, weil man weiß, ja, das könnte mal auch wieder wichtig werden, ne? So eine Geste.
Also ich glaube auch, dass das ein großes Problem für ihn war, das Geld den Armen zu geben in einer Gesellschaft, in der man glaubte, dass jeder selbst schuld ist an dem Schicksal, das er erleidet. Hätte Jesus gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es mir, damit ich mit der Kutsche reisen kann und nicht laufen muss. Ich bin sicher, da hätte er sehr bereitwillig gesagt, das mache ich, zumindest sehr viel weiterzugeben. Aber den Armen, ich glaube, das war tatsächlich eine Herausforderung.
Jetzt schauen wir noch zum Lukas-Evangelium. Dort ist ja die Geschichte auch. Und ein, zwei Kapitel später kommt dann die Geschichte in Kapitel 19 von Zachäus. Auch so ein reicher Mann, einer der Superreichen der damaligen Zeit offensichtlich. In Kapitel 18, Vers 18, haben wir diesen Oberen, den Jüngling. Und hier haben wir den Zachäus. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Ja? Wir brauchen da vielleicht jetzt nur mal an der Stelle den Vers 8 zu lesen und den Vers 9. Ja, vielleicht auch 10, 8 bis 10. Heinz, darf ich dich wieder bitten?
Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da auch er Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Also der Vers 10 erinnert so ein bisschen eben, ja, dies ist der Auftrag des Messias. Er kümmert sich um Leute, die verloren sind, die nicht selber irgendwo hin können. Es bietet sich ja geradezu an, diese Geschichte zu vergleichen. Also man muss sie ja vergleichen. Also tun wir das mal kurz. Wo seht ihr Ähnlichkeiten, wo seht ihr Unterschiede?
Na, die Ähnlichkeit ist, da geht es zweimal um viel Geld. Nicht? Aber der Unterschied ist, dass der Zachäus aus eigenem Antrieb, ohne dass es ihm Jesus sagt, dass er es tun soll, sagt, er gibt seinen halben Besitz den Armen und die andere Hälfte, die braucht er, um vierfach zurückzuzahlen, wo er betrogen hat. Ich habe immer versucht, mir das auszurechnen.
Ob das geht, oder was?
Denn wenn er wirklich so ein Zöllner war, wie die Zöllner waren, dann hatte er fast alle betrogen. Wie er dann mit seinem halben Besitz das vierfach zurückzahlen will, das ist eine Mathematik, die sich mir nicht erschließt.
Der hat einen guten Kreditsatz genommen. Ne?
Aber das bedeutet, eigentlich bleibt ihm am Ende nicht viel.
Ja.
Also er tut dann eigentlich das, was Jesus zum reichen Jüngling gesagt hat. Und er tut es freiwillig, ohne dass er es ihm anschafft. Und der reiche Jüngling fragt, was muss ich tun? Jesus sagt es ihm und er tut es nicht.
Das wird auch eine kleine Lebensaufgabe hier für den Zachäus, wenn er wirklich alle ausfindig machen will, die er betrogen hat. Da reisen doch eine Menge Leute dann an seiner Station vorbei. Da hat er wirklich einiges zu tun und ist auch eine unangenehme Aufgabe. Er hätte auch sagen können, ich verkaufe die Hälfte oder so und so viel, dann gib's den Armen, fertig. Aber er setzt sich hier bewusst der Peinlichkeit aus, jemandem bekennen zu müssen, ich habe dich betrogen und ich zahle es dir jetzt zurück. Das war sicherlich nicht einfach, gerade für jemanden, der es gewohnt war, so eine Stellung, Autorität, so einen Einfluss zu haben.
Jetzt wäre die eine Hälfte ja gut gewesen, um praktisch seine Schulden, seine moralische Schulden zu begleichen. Warum gibt er die andere Hälfte auch noch hin für die Armen? Dann wäre das nötig gewesen.
Ich glaube, weil er sich mit der Schicht der Menschen identifiziert hat. Genauso wie er ein Ausgestoßener der Gesellschaft war, waren auch sie verachtet und ausgestoßen. Und das ist für mich auch so ein gravierender Unterschied zu dem reichen Jüngling. Er war eine angesehene Person, man hat zu ihm aufgeschaut, man hat seine Gegenwart genossen, man wollte sein Freund sein. Ja? Mit dem Zachäus wollte kein Mensch befreundet sein. Und ich glaube, dieses, was er psychisch erlebt hat, treibt ihn dazu, dass er sich mit den Armen identifizieren kann, dass er sich mit den Verachteten identifizieren kann.
Dieser reiche junge Mann, der kommt zu Jesus, ich habe mal eine Frage, Lehrer. Zachäus hat eine völlig andere Motivation. Der Text sagt, er kommt, um Jesus zu sehen. Er möchte nicht nur intellektuell was beantwortet haben, er möchte nicht selber was tun, um Heilsgewissheit zu bekommen, um da vielleicht zufrieden zu sein, sicher zu sein. Ich habe meinen Haken gemacht. Zachäus hat Sehnsucht nach Jesus. Und Jesus offenbart ihm so ein anderes Gottesbild, als er das immer gehört und gelehrt bekommen hat. Das haut ihn wirklich vom Sockel. Ja, Gott kommt zu mir nach Hause. Ja, Jesus kommt zu mir nach Hause. Und kümmert sich nicht drum, dass die anderen draußen stehen und murren und schlecht reden. Das schert ihn nicht. Er sitzt bei mir am Tisch. Das hat sein Leben auf den Kopf gestellt und deswegen war er auch bereit, sein Leben auf den Kopf zu stellen und das freiwillig zu geben, aus Freude heraus, aus dankbarem Herzen. Man kann sagen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wir haben da schon drüber gesprochen. Und Zachäus scheint mir hier so einer zu sein, ja, der macht es aus Freude heraus. Ich find's toll. Und letztendlich ist Zachäus einfach der Beweis dafür, dass das, was Jesus vorher gesagt hat, nicht nur ein schöner Spruch war. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja, Zachäus ist der lebendige Beweis dafür. Wie kann ein Reicher überhaupt selig werden? Ja, es ist unmöglich, dass ein Reicher gerettet wird. Jesus sagt, nein, für Gott leicht. Schau hin, ja, da kommt schon der Nächste zu mir. Ein Superreicher. Und es ist leicht, den zu retten.
Ich suche es gerade, aber es ist doch Lukas, der Pharisäer und Zöllner vergleicht im Tempel.
Ja, das ist 18.
Und auch in Lukas.
Kapitel 18,
ja, genau. Und das scheint doch etwas zu sein, was auch dem Zachäus zu Ohren gekommen sein mag, dass das ein Lehrer ist, der positiv über Zöllner redet.
Also im Lukas-Evangelium kommt der Zöllner sehr gut weg.
Ja, also
Jesus kümmert sich um die.
Er redet positiv über die Zöllner und es mag auch sein, dass das der Grund war, warum ihn Jesus so interessiert hat. Weil, wie ihr ja schon richtig festgehalten habt, er war sicher ein Ausgestoßener, rein gesellschaftlich. Auch wenn man zähneknirschend ihm seinen Platz zugestanden hat, weil er halt ein Beamter war. Aber beliebt war er sicher nicht. Und da kommt Jesus, der die Kranken heilt, dem alle zulaufen. Jesus ist praktisch ein Star, nicht, wenn man das jetzt so sieht. Und der mag Leute, die am Zoll sitzen, auch. Ich sage jetzt nicht, er mag sie besonders, aber er mag sie auch. Er schreckt nicht davor zurück. Ich glaube, das hat ihn auch beschäftigt.
Also wenn ein Zachäus da so ausgestoßen, einer der ist, der zuhört, wie die Zöllner behandelt werden, wenn er dich da so wiederfindet, Jesus spricht mich an. Ich höre so ein bisschen raus, wenn man in die Seele des Gebers hineinschaut, dann funktioniert das Geben besonders gut, wenn er weitergeben kann an Menschen, die in derselben Situation waren wie er. Kann man das so sagen? Also wenn ich jetzt sagen würde, für heute, um das zu übertragen, geben wir den Armen, dann würde das am besten funktionieren, wenn ich verstehe, ich bin ein Armer in den Augen Gottes. Mein Jesus Christus ist zu uns herabgekommen, zu uns Armen hier auf diesem Planeten, um uns zu retten, weil, wie hast du es am Anfang gesagt, weil er einfach Mitleid hat. Er sagt, ich habe diese Leute lieb, ich kann gar nicht anders.
Übrigens, das finde ich hier in der Geschichte mit Zachäus auch wieder. In Kapitel 19, Vers 5, da sagt er zu Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das ist nicht einfach, ich komme zufällig vorbei und ich sehe, du hast dir besondere Mühe gemacht, auf den Baum geklettert, um mich zu sehen, du bist halt ein bisschen kleiner, ich kümmere mich jetzt mal um dich, denn das ist so meine Art. Sondern was man hier hört, ist tatsächlich so eine Art göttlicher Imperativ. Da ist jemand, da ist tatsächlich die Erlösung möglich und er braucht jetzt Hilfe. Und dann wird es auch so sein. Ja, also er muss jetzt bei ihm zu Gast sein. Und den Ausgang der Geschichte kennen wir. Das finde ich einfach auch sehr bewegend.
So wird der Zachäus zum Vorbild für uns, wenn es um Geben für die Armen geht. Ich finde, da in der Lektion war ein sehr interessanter, ein interessantes Zitat von Ellen White am Donnerstag. Ich lese das mal kurz vor. Da geht es um die Hiob-Geschichte, wo ja Hiob jemand ist, der auch den Armen gibt und weitergibt. Und dann heißt es ja in Hiob 29, 16 noch besonders, dass er sich der Sache der Unbekannten annimmt, die Leute gar nicht kennen. Auch für die setzt er sich ein. Und das sagt Ellen White zu uns. Warte nicht darauf, dass die Armen dich auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Handle, wie Hiob es tat. Das, was er nicht kannte, suchte er. Geh auf Erkundungstour und finde heraus, was gebraucht wird und wie man es am besten besorgen kann. Geh auf Erkundungstour. Ich möchte ja die praktische Frage stellen, wie könnten wir das machen? Wie könnten wir das machen, dass wir auf Erkundungstour gehen und herausfinden, vielleicht müssen wir erstmal herausfinden, wer die Armen sind, was sie benötigen und wie sie es bekommen können. Wie geht das?
Ich meine, das ist mit sehr, sehr viel Zeit verbunden. Persönliche Zeit, die ich für jemanden einsetze, um den kennenzulernen, um in Kontakt mit ihm zu kommen, um überhaupt mal zu hören, wo er Nöte hat. Ich meine, die wenigsten werden mit einem Schild um den Hals herumlaufen und sagen, okay, ich habe Not hier und hier. Den meisten Menschen ist es doch peinlich, wenn sie in eine Notsituation gekommen sind und sie werden das dir nicht gleich auf die Nase binden. Es ist viel leichter zu sagen, ich spende irgendwohin Geld, wenn ich genug Geld habe. Es ist nur manchmal ein Mausklick entfernt und ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich habe mir so ein bisschen ruhiges Gewissen gekauft. Und es ist viel, viel aufwendiger, mit den Leuten Zeit zu verbringen, zu hören, wo sind wirklich Nöte da. Und oft sind Nöte da nicht nur finanzieller Natur, sondern einfach, wenn eine Familie mit kleinen Kindern nicht mehr weiß, wie sie zurechtkommen, weil sie einfach niemanden haben, der mal auf die Kinder aufpasst. Und das ist dann auch praktische Hilfe meinerseits, dass ich sage, okay, ich opfere jetzt meine Zeit und setze mich da ein. Nur ich glaube, so damit habe ich zum Beispiel groß zu kämpfen, wenn man jemandem hilft und er das, die Güter, die man ihm gegeben hat, für was anderes einsetzt, als man sich das vorstellen würde, für was er das hätte einsetzen sollen, weil man das ja für was Sinnvolleres einsetzen würde. Und dann ist man oft frustriert und denkt, naja gut, also wenn du das Geld für diesen Quatsch ausgeben kannst, dann geht's dir ja wohl nicht so schlecht. Und da hat mich die Geschichte von Ellen White und Kellogg extrem bewegt, obwohl Ellen White genau wusste, was aus Kellogg dann geworden ist. Trotzdem hat sie ihn unterstützt und sie hat niemals das in Frage gestellt, dass sie ihn als jungen Mann unterstützt hat und seine Schulausbildung und alles bezahlt hat für ihn. Und das ist für mich so ein großes Beispiel, dass man einfach auch gibt, ohne zu kommentieren und ohne sich da ein Urteil drüber zu bilden, ob das Geld jetzt sinnvoll oder unsinnvoll ausgegeben wurde von dem, dem ich es gegeben habe.
Also du sagst Zeit verbringen. Es braucht Zeit. Es ist ja eine sehr kostbare Gabe, ein kostbarer Schatz, den wir haben. Keiner von uns hat zu viel Zeit.
Aber schau, es ist doch so, wenn ich halt in die Gemeinde schaue und ich will es wissen, kriege ich schon raus, wem es nicht so gut geht. Das ist nicht.
Dann sagst du mir jetzt, ich muss es einfach wollen.
Ja, ich denke schon. Also schau, bei uns hier zum Beispiel, nicht? Wir haben eine Gemeindeschule. Können alle Eltern das wirklich leicht zahlen, dass ihre Kinder in die Gemeindeschule gehen? Das könnte mich interessieren. Und da könnte ich sagen, okay, ich könnte auch einer Familie helfen, dass das leicht geht. Und so weiter. Oder ich denke gerade wir am ORG, am Bogenhofen, wir sind da ständig mit diesem Thema konfrontiert. Wie man sein Kind dorthin schicken kann und es aber sich nicht leisten kann. Also das ist etwas, das ist uns ganz nah. Oder wenn ich schaue, dass manche Leute vielleicht wirklich auch in Zeiten wie diesen arbeitslos werden, das passiert uns in der Gemeinde auch. Also ich glaube, wenn man es wissen will und nicht wegschaut, fällt einem viel auf, wo man helfen kann. Auch erst mit Mühe und Zeiteinsatz.
Aber dann muss man das wollen, man muss sich mit den Menschen unterhalten.
Du musst dich dafür interessieren. Ja. Nicht? Wenn du es dich interessiert, glaube ich nicht, dass es ein Geheimnis für dich bleibt.
Und das ist halt wirklich mühsam. Es braucht Zeit, muss ich ein bisschen erkundigen. Aber ich finde interessant, bei dem, was wir am Anfang gelesen haben, Matthäus 25, dass Jesus nicht diejenigen lobt, die Geld gespendet haben. Das kommt gar nicht vor. Das sind alles Leute, die etwas ganz praktisch getan haben. Die mussten für das Zeit einsetzen. Das war aufwendig. Das war anstrengend. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut unsere Zeit beschreibt. Wir tun uns einfach viel leichter, hier mal ein bisschen was in ein Körbchen zu legen, da mal was zu überweisen. Und andere kümmern sich dann, aber ich weiß, ich habe auch was Gutes getan. Aber sich wirklich Zeit zu nehmen, und einfach zuzuhören, wenn ein anderer vielleicht sehr viele Worte braucht, um eine einfache Sache zu beschreiben, um herauszufinden, was ist jetzt wirklich die Not, wo kann ich wirklich was tun, das kann schon anstrengend sein. Ich glaube, dass die Not heute auch nicht so sehr finanziell ist. Jeder hat noch gewisse Wünsche und jeder kann von sich sagen, oh, ich hätte gern ein bisschen mehr, das kennen wir ja alle. Aber wer von uns hungert wirklich? Wenn ich da an 1. Timotheus 6 denke, wo uns gesagt wird, Nahrung und Kleidung, das ist, was wir brauchen, daran wollen wir uns genügen lassen, dann können wir sagen, wir haben keine Armut, wir brauchen niemandem was spenden. Aber jemandem Zeit zu spenden, jemandem vielleicht von dem eigenen Know-how etwas weiterzugeben, jemandem ein ermutigendes Wort zu geben, wo er gerade in einer tiefen Krise steckt, das sind Dinge, die braucht man ständig, die braucht jeder, vielleicht gerade die, die viele Sorgen haben, weil sie Geld haben, weil sie viel Verantwortung tragen. Und da habe ich den Eindruck manchmal, da tun wir uns schwer. Zeit einzusetzen.
Leben geben scheint mir eine Lebenseinstellung zu sein. Und Christus freut sich daran, wenn wir aus dieser Lebenseinstellung heraus handeln. Ich lese noch einmal vor Matthäus 24, 35 und 36. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen. Ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen. Ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen. Ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen. Ihr seid zu mir gekommen. Möge der Herr, wenn er kommt, uns so vorfinden. Dass wir das tun. Und liebe Zuschauer, vielleicht ist das auch eine Frage für euch. Was glaubt ihr, wie kann man auf Erkundungstour gehen? Wie kann man herausfinden, wo die Armen sind? Nicht nur die Mangel leiden wirtschaftlich, auch andere Armutsverhältnisse gibt es. Und wie können wir dann unsere christliche Lebenseinstellung einfach ausleben. Schreibt gerne eure Gedanken in den Kommentar hinein. Wir lesen es gerne und sind schon gespannt, was ihr für Ideen hier habt. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Rene, danke, dass du zum Abschluss mit uns betest. Und Gottes Segen euch allen schon jetzt.
Unser Vater im Himmel, danke, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass wir gewiss sein dürfen, dass du dich wie ein Vater um uns als deine Kinder kümmerst. Dass du unsere Not siehst, dass du unser Elend vielleicht hier und da siehst, die Krisen, die wir durchleben, das Leid, das uns drückt. Und dass wir wissen dürfen, Herr, wenn wir es dir anbefehlen, dass du dich kümmerst. Dass du uns Menschen in den Weg stellst, die das sehen, die uns hören, die für uns da sind. Dass wir dir auf diese Weise, Jesus, begegnen dürfen, in anderen Menschen, die für uns da sind. Ich möchte dich aber auch bitten, schenke uns offene Augen und ein offenes Herz für die um uns herum, denen es nicht so gut geht. Dass wir an deiner Stadt für sie da sind. Dass wir dich in ihnen sehen und dir dienen, indem wir ihnen helfen. Bitte schenke uns da das Unterscheidungsvermögen, das es braucht, zu erkennen, wenn jemand vielleicht, weil es ihm unangenehm ist, sich gar nicht wagen würde, uns zu sagen, dass er eigentlich dringend Hilfe braucht. Hilf uns genau hinzuhören, sensibel, aufmerksam zu sein und auch bereit zu sein, eine Meile mehr zu gehen, etwas mehr Zeit einzusetzen oder auch den Geldbeutel zu öffnen, wo es nötig ist, um denen zu helfen, die dringend Hilfe brauchen. Bitte hilf uns an dem Tag, an dem du wiederkommst, Herr Jesus, wenn du uns unseren Lohn zuteilen möchtest, dass wir Lohn erhalten für die, denen wir geholfen haben, und nicht Tadel für all diejenigen, die wir übersehen haben. Dass wir gerade auf die Geringen achten, die man so leicht übersieht. Danke, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hier führen wirst. Dass du uns zu Männern und Frauen machst, die hier wirklich einen scharfen Blick haben, das zu erkennen. Und auch die Herzensgüte, die Bereitschaft zu handeln. Bitte sei auch mit unseren Zuhörern, unseren Zuschauern, dass es ihnen genauso ergeht. Dass wir alle gemeinsam lernen, die Christen zu sein, Herr Jesus, die du dir gedacht hast, dass wir so aussehen, wie deine Nachfolger aussehen sollen. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.